Koran, Vers sowieso. Und bei Christus lesen wir, liebet eure Feinde. Das wird dann irgendwie klar. Die im Fernsehen sagen sie, eine Religion des Friedens. Ich glaube, von Anfang an haben sie nur gekillt, durchgeschnitten, Kehlen durchgeschnitten, wenn sie den Glauben nicht annimmt. Nicht nur die Fanatiker, auch Mohammed selber. Also das, da kommen wir später noch drauf. Da kriegt ihr dann Batterie, kann das sein? Sonst mach du weiter. Guck mal, ich weiß nicht, ob die... Ah, jetzt kommt es für Sie. Okay, also das ist die CD. Die ist mit Band. Also ich habe da lange im Studio mit Profimusikern gearbeitet. Heute war alles, wie man nennt, unplugged. Ich habe die Stimme schon fast verloren. Also das war meine Mutter. Ich war eine berühmte Opernsängerin, Michael Jackson ihrer Zeit. Aber ich glaube, da war die auch noch gut. Das Drama muss passiert sein, soweit ich mich zurückerinnere, als sie katholisch wurde. Also ich bin jetzt nicht gegen die Katholiken. Aber irgendwas ist bei ihr schiefgelaufen. Die hatte keinen Glauben. Und also nach dem Krieg, als die Opern waren ausgebombt, zerstört in Deutschland, hatte sie nichts mehr. Der Big Star, da war nichts mehr da. Die war so berühmt, die war auf Buchtiteln drauf. Mach du weiter sonst. Also, okay, das geht, brauchen wir nicht so lange, meine Mutter. Also, da habe ich wahrscheinlich mein musikalisches Talent so. Jetzt probieren wir nochmal. Ja, der Kerl, der war sogar bei ihr zu Besuch, der Hitler und so, weil die hatte damit nichts zu tun. Also, das war wirklich nicht ihre Welt, aber nur zu sagen, sie war, und so sah ihre Garderobe Abend. Die hat 1500 Goldmark pro Abend gehabt, die Frau, pro Abend. Aber dann war alles weg. Das war mein Vater. Das war ein Monument an Ego. Der war sehr früh schon geschieden, also ich bin ohne Vater groß geworden. Das war ein lieber Hurensack. Wirklich, der war ein Egoist. Aber habe ich da auch noch einen Teil wahrscheinlich. Hey, was ist da los heute mit dem Ding? Also, ich bin dann nicht mit dem Hakenkreuz, als ich Schweizer wurde übrigens, da haben die gesagt, ihre Geburtsurkunde, ich bin jetzt Schweizer seit 2011, glaube ich, ihre Geburtsurkunde ist nicht gültig, da ist ein Hakenkreuz, da soll ich wiedergeboren werden. Also, ehrlich, in Fribourg haben die mir das gesagt. Was soll denn der Scheiß? Also ich meine, die wollten nur nicht, dass ich irgendwie Schweizer werde. Als ich dann Schweizer wurde, ich wohne in Marli, ist ein Vorort von Fribourg. Warum wollen Sie Schweizer werden? Man muss ja die Antworten, habe ich gesagt, dann weiß ich, mit Sicherheit gibt es einen guten Schweizer, habe ich ihm gesagt. Die haben dann gelacht wie ihr, dabei habe ich das ernst gemeint. Es war noch viel schlimmer. Also ich bin nicht in das Licht der Welt geboren worden, sondern in die Dunkelheit der Welt. So, das waren Häuser, meine Mutter hatte mehrere Häuser. So bin ich also aufgewachsen und war nie glücklich. Es gibt kein einziges Foto von mir, wo ich wollte dann so der Prinz Eisenherz für die Gerechtigkeit kämpfen irgendwie, weil ich nur verprügelt wurde und es war einfach Hölle. Das ist eine Friedhofskapelle, wo ich nachts rein bin und mit den Leichen angefangen habe zu spielen. Irgendwann war da was da. Wenn da kein Gott ist, kommt immer die... Man sagt ja auch, wenn du einen Glauben zur Tür rauswirfst, kommt er als Aberglaube durch die Hintertür wieder rein. Das ist so. Und wenn da kein Glaube war, dann kam eben was anderes. Da bin ich nachts oben aus dem Fenster gestiegen und auf dem Friedhof die Dachrinne runtergeklettert als Sechsjähriger. Weil das Haus war die Hölle für mich. Da war ja keine Liebe, war nie Liebe da. Dann natürlich wollte ich dann Erfolg Muster haben. Dann die Leute klatschen, dann fühlst du dich wenigstens ein bisschen was. Schon in den 60er Jahren hatte ich dann meine Beatband. Dann gab ich meine Mutter weg zum katholischen Priester, weil sie hat mich nicht mehr ertragen, ich habe sie ja auch nicht ertragen. Und im Schweizer Fernsehen, im deutschen Fernsehen seit 3-4 Wochen jetzt schon, die Sexual Abuse, diese krassen Fälle von homosexuellen Priestern und so. Und sie gab mich zum Priester und der hat mich, ich bin die 7 Jahre vergewaltigt worden, jede Nacht. Da fing die christliche Hölle für mich an. Da wusste ich, meine Mutter war die Hölle Nummer 1, aber das war die Hölle Nummer 2. Bevor ich das vergesse, ich habe den Priester vergeben, weil heute, glaube ich, in der Schweiz kriegst du 80.000 Franken Schadensersatz, in Amerika bis 200.000 Dollar, in Deutschland auch über 100.000 Euro Schadensersatz. Ich wollte nie Geld. Ich habe dem Mann, als ich Christ wurde, vergeben und ich bin frei. Wenn ich die im Fernsehen sehe, die Leute, die dann immer Interviews machen, die haben keinen Gott. Die haben natürlich, haben sie einen Grund, dass sie ihn, aber ich habe ihn ja auch verloren. Aber wenn man wirklich sucht, findet man schon. Die sehen aus wie chinesische Tempelhunde. Weißt du, wenn du, die sind nicht frei, das sehe ich. Das ist ganz schrecklich, wie die, weil sie nicht vergeben haben. Und Vergebung ist so wichtig für jeden von uns. Da ist die Freiheit drin, nicht in 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Franken oder sowas. Und der Witz war, der Papst Benedikt, als er noch Papst war, das Buch, also das Buch ist inzwischen also in so vielen Sprachen übersetzt, in Moskau, in Amerika, überall rum, in der ganzen Welt, Korea sogar. Der Papst hat es auch gelesen, der hat es bekommen, der hat sich bei mir nachher entschuldigt für das, was mir passiert ist. Heute tut das ein Papst, glaube ich, eher manchmal. Damals war das noch ziemlich sensationell, dass sich ein Papst von mir auf die Knie geht. Da habe ich noch gedacht, auch im Vatikan ist noch die Chance für Demut da, nicht nur Machtgehabe und so weiter. Der hat damals auch gesagt, der Benedikt, er hat Angst, eben, auch wenn Priester zum Beispiel heiraten dürfen, die Fragen haben wir ihm alle gestellt, dass es dann ein Schisma gibt in der katholischen Kirche. Und er hat gesagt, mindestens 50% sind machthungrige Hyänen im Vatikan. Deshalb hat er abgedankt. Also ich wusste das schon ein Jahr früher, es war ja eine Sensation, dass ein Papst abdankt. Er hat uns das ein Jahr vorher schon erzählt, dass das kommen wird. Also, immer noch nicht glücklich, die Jahre gingen runter, Hippie. Ich habe gerade vorher gesungen, I made a tried revolution. Die Älteren unter euch kennen noch die Bader-Meinhof-Banden in Deutschland, die Rote Brigade-Fraktion. Die haben rekrutiert. Ich war dann in der, also von dem Pfarrer kam ich raus, als ich die Matura geschafft habe. Bin nach Tübingen gegangen zum Studium und da kam der Andreas Bader. Und später in Hamburg die Ulrike Meinhof und da habe ich mich denen eine Zeit lang angeschlossen, aber ich bin nicht so politisch und Gewalt, das war nicht meine Sache, aber eine Zeit lang habe ich da mitgemacht und dachte, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war unsere Devise. Und die Gesellschaft, jetzt ist ja noch schlimmer eigentlich fast, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also, damals habe ich noch ganz gut ausgesehen, finde ich. Okay, das war mein Auto. Mit einer Freundin rechts, eine Freundin links, ein Plattenspieler drin, so bin ich durch Tübingen gefahren und Hippie, die wurde dann meine Frau, Hippie, ohne Kirche und ohne alles, aber das ist heute noch meine engste Freundin, auch von meiner Frau. Das war, glaube ich, meine erste Begegnung Gottes, Ursula hieß die, in Tübingen, ich war der größte DJ und die war als Bedienung gekommen und die sagte mir, Klaus, bei dir stimmt was nicht. Du bist vielleicht das größte Schwein, was ich je gesehen habe, aber du hast das größte Herz, was ich je gesehen habe. Ich begriff natürlich, was sie von Herz erspielt. Natürlich ist das alles im Herzen. Aber ich wusste nicht, wovon die spricht und habe sie bis zum Selbstmord getrieben. Und als sie noch 10 Minuten zum Leben hatte, habe ich beim Roten Kreuz angerufen. Sie hat es überlebt, ganz knapp, und danach haben wir noch geheiratet. Dann wieder schnell auseinander. Aber wie gesagt, bis heute, das war das erste wirklich Geschenk Gottes für mich, Ursula in Hamburg. Und dann ging die Suche los. Also im Christentum war es ja offenbar nicht. Also dann muss es ja, in Hamburg gab es die türkischen Gastarbeiter. Das waren Muslime und das waren nette Menschen. Nette Menschen findest du ja überall, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Also die waren nett und da habe ich gedacht, gut, dann guck doch mal ein bisschen rum. Bin erstmal nach Marokko, in die Türkei und habe den Islam kennengelernt später. Jetzt, dazwischen bin ich noch abgehauen nach Amerika zu den Indianern, weil ich hoffte, als Kind das natürlich ein Traum, die Indianer, die schönen Gesichter und so. Das war ja faszinierend. Und in Mexiko. Aber da habe ich Rassismus gefunden. Mein Gott, die waren so rassistisch mir gegenüber. Die ganze Enttäuschung brach zusammen. Schöne Blablabla-Worte, natürlich Respekt für die Natur. Also bin ich zurückgegangen. Man sieht, das ist nicht so 1350, mein Tempel. Mein Visum für Afghanistan und Iran. Die Muslime haben ja eine andere Zeitrechnung. Die sind, glaube ich, in ihrem Kopf immer noch 500 Jahre zurück. das ist kein Witz, ich glaube, die wollen wirklich ins Mittelalter zurück mit ihrer Scharia, mit Frauen auspeitschen, steinigen. Die Juden haben das ja auch gemacht. Und also ich bin dann eben nach in die arabischen Länder gefahren. Da ging die Reise, ich dachte, weißt du, erst Semesterferien, ich dachte, nachher war die Uni war mir immer unwichtiger geworden, weil ich wollte nicht eine Karriere machen, ich wollte nicht Geld verdienen. Warum gibt es mich? Was ist der Sinn meines Lebens? Liebe hatte ich nicht. Also suchte ich erstmal Liebe, auch Macht über andere Menschen, weil die haben mich ja immer verprügelt. Dann bist du natürlich unter Komplexen. Also wollte ich mich ja auch stärken, verteidigen und gleichzeitig aber auch Liebe suchen. Also, aber wenn man, ich war dann im Iran und Afghanistan war ich eigentlich am längsten, aber bis Pakistan, Bangladesch, bis Indonesien, in ziemlich vielen islamischen Ländern. Und das kam mir dann doch wieder recht bekannt vor, was ich da gesehen habe, erlebt habe, auch gesagt, irgendwie das System, da ist was faul dran. Es ist eine Kopie, Frauen eingraben und Steine werfen. Ich meine, die Juden haben das ja auch gemacht. Erinnert euch an die Szene, wo die blutrünstigen Juden wollten eine Frau auch steinigen. Ne? Die hatten schon die Steine in der Hand. Wow, jetzt können wir mal wieder. Die hat böse Gedanken gehabt. Ich glaube, heute würde die dreiviertel Gesellschaft würde heute gesteinigt werden. Heute geht jeder fremd, oder? Ist ja heute Mode geworden. Christus sagt, was ihr in Gedanken tut, habt ihr schon getan. Da würde keiner mehr überleben. Also Jesus sagt dann, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Weil die müssen was von frustriert gewesen sein. Die haben die alle Steine fallen lassen. Die mussten Jesus hassen, die Juden. Der hat die fertig gemacht mit sowas. Aber die machen das heute noch in Afghanistan. Und das ist nicht so schön. Und wenn ich das gesehen habe und dort war im Land, da dachte ich mir schon, also nette Leute, ja, das ist eine Sache. Aber ich dachte irgendwie, der Islam ist eine Kopie vom Alten Testament, aber eine pervertierte Kopie. Die haben alles verdreht irgendwie noch. Na, und deshalb nimmt es das andere gut, Götzengurus, schaut euch da mal rein, wo man dann versteht, ich bin kein Hassprediger, ich bin ein Liebesprediger. Und ich denke, wenn ich treffe, ich gehe ins Fitness immer noch heute, und ich treffe da auch Türken und Kurden und so. Das ist toll, mit denen zu reden, aber die sagen mir alle das Gleiche. Und eine junge Frau mit 29 aus Algerien, die Ungläubigen sind die normalen Leute. Sobald sie gläubig werden, werden sie fanatisiert, indoktriniert, und dann hat man nur noch Angst vor ihnen, auch im eigenen Land, die Leute. Die haben alle Angst voreinander. Seht ihr, unsere Religion ist gar keine Religion. Die Offenbarung, Christentum, basiert auf Liebe und Verständnis. Da ist alles auf Angst aufgebaut. Und das spürte ich. Dann habe ich gesagt, nein, da kann ich keine Heimat finden. Also bin ich immer so eingeboren gegangen in Südostasien. Aber was die für Götter haben, das war dann wieder nichts für mich. Und dann habe ich eben den Maharishi Mahesh, ganz oben sieht die transzendentale Meditation, bin ich dort eingetreten. 2 Jahre war ich dabei und da habe ich dann auch Yoga gemacht und die TM, die Schweiz mit unsichtbar, also seht ihr den Preis, 8.700 Franken kostet so ein Kurs. Also ich bin 3-mal von der Schule geflogen, gratis. Warum soll ich da 8.700 Franken zahlen fürs Fliegen? Also das ist ein Witz, das Ganze. Natürlich ist alles Lüge. Ist alles auf. Und nachdem, die hatten ja am Vierwaldstätter See in Vitznau ihr Weltzentrum und die, meine Frau Ursula, ihre Schwester, war das Lieblingskind von Maharishi. Und da habe ich dann hinter die Vorhänge gesehen, was da wirklich abgeht. Und das beschreibe ich in meinem Buch. Was für eine satanische Geschichte das Ganze war. Also das kam dann. Dann habe ich gedacht, dann, okay, Islam nein, TM sowieso nicht, Yoga auch nicht. Habe ich gemerkt, Ersatz, nachher mehr, wenn ihr wollt. Und dann, jetzt kommt das, dann bin ich in ein schwarzes Loch gefallen. Das war das. Also das war die Einweihung. Und das Witz ist, liebe Leute, ihr glaubt das nicht vielleicht. Selbst wenn ihr in eine Yoga-Schule geht, eine ganz normale Yogaschule hier in der Schweiz. Ihr bekommt in die Seele, nicht äußerlich, eine Einweihung. Und eure Seele wird an andere Energien übergeben. Energien. Nicht Fitness und sowas. Gymnastik. Wie gesagt, ich sage euch gerne ein bisschen mehr nachher. Das heißt, wir überliefern uns den Dämonen. Nur die machen was in unserem Herz und in unserer Seele. Okay, also Meditation über das dritte Auge, bis ich gemerkt habe, der Wolf im Schafpelz, Maharishi, das kann es ja nicht sein, innen, außen hui, innen pfui, bin ich ganz nach Indien gegangen und bin dann auch nicht mehr zurückgekommen. Da bin ich insgesamt 12 Jahre lang, nicht in Indien, aber um die ganze Welt weiter, aber im Hinduismus, 7 Jahre im Hinduismus. Das war meine Familie, wo ich lebte, in Kalkutta. Das Instrument habe ich heute noch. Ich spiele es heute nicht mehr, weil ich dachte auch über Musik, Ragas, über die Musik irgendwie in diese Spiritualität des Hinduismus einzutreten. Das ist faszinierend, es ist nicht doof. Aber nach 7 Jahren, jemand hat mal ausgerechnet, es gibt 33 Millionen Götter, Halbgötter, Göttinnen, alles was drum und dran. Welcher ist da der richtige Gott? Den musst du erst mal finden. Ich habe ihn dann natürlich gefunden, also wie haufenweise Götter. Und Parallelen zum Christentum, witzigerweise, also na klar, die Leute suchen ja, da Adam und Eva nicht mehr im Paradies waren, ja wo ist denn Gott jetzt plötzlich? Im Paradies haben sie ihn gesehen. Und dann haben alle Völker möglichen Fantasien gehabt und haben Götter erfunden. Und deshalb finden wir wirklich Ähnlichkeiten, aber das geht jetzt zu lang zum Erzählen. Das war das Verrückteste, dieser Rattentempel, wo sich in Kalkutta die Menschen vor Ratten niederknien und denken, das wären wiedergeborene Heilige. Ich dachte, wenn ich so wiedergeboren werden will, da irgendwas ist hier faul. Das war nicht so, also da kriegte ich langsam Zweifel. Und die kriegen Sahne und Rahm, Nittler, und draußen verhungern die Kinder. Und dann las ich aber in der Schrift, die sogenannte, ich sage jetzt nicht heilige Schrift, eine heilige Schrift gibt es nur bei uns, glaube ich. Das alles sind menschliche Fantasien, Schriften. Die Hindu-Schrift, die Haupt, es gibt 9 verschiedene, alles im Götterbuch drin. Aber die Bhagavad Gita, Krishna ist der große Gott, wie Christus, Krishna, Arjuna und Adam, wie gesagt, die Ähnlichkeiten sind da. Aber Krishna sagt dann in einem bestimmten Punkt, ich bin gekommen, die Sünder zu vernichten. Als ich das gelesen habe, war wieder alles vorbei. Meine Mutter hat mich vernichtet, der Islam vernichtet, peitscht dich aus, wenn du Sünder bist, und die vernichten mich schon wieder. Ist Christus gekommen, die Sünder zu vernichten? Er ist gekommen, die Sünder zu retten. Seht ihr den Unterschied? Und da habe ich gemerkt, menschliches Denken ist immer wie eine Pyramide. Alle Philosophien sind wie eine Pyramide. Christus hat die Pyramide einfach umgedreht. Die Letzten werden die Ersten sein. Auf so eine Idee kommen Menschen nicht. Deshalb ist mir klar, Christus muss Gott gewesen sein. Kein Mensch kommt auf solche Ideen. Und die hatten wieder die gleichen Ideen, die Sünder zu vernichten. Und Kraft bekam ich aber dann von dieser Göttin Kali. Deshalb, Kali war wie meine Mutter. Meine Mutter, die sah äußerlich ganz hübsch aus, aber manchmal, wenn die mich anguckte, da erstarrte ich zu Eis. Da kriegte sie so ein Gesicht, ganz, ganz brutales Gesicht. Und deshalb glaube ich, also psychologisch könnte man sagen, habe ich immer meine Mutter gesucht. Und die Kali schlägt den Kopf ab von allen, auch den Gottheiten. Das ist der Kali-Tempel. Kalikut, Kalkutta, auch kein Zufall wahrscheinlich, dass ich dort gelandet bin. Der einzige Ort in diesem Tempel, wo es noch Blutopfer gibt. Und als ich dann lernte, in diesen 7 Jahren meinen Körper zu verlassen, Astralreisen zu machen, also du sitzt in Meditation und du denkst Mond und du bist tatsächlich auf dem Mond, weil der Körper und die Seele sind getrennt. Du würdest mich neben dir sitzen sehen, körperlich, aber ich weiß, du bist dann wirklich da. Das kann man nicht beschreiben, sowas. Und dann sitzt du in Fantasiewelten ein und Fantasie ist nicht Realität. Das sind eben die Gebiete der Dämonen. Blutopfer, und da hat sie die Schleck mit dem Säbel. Die Totenköpfe als Halskette drumherum, auch den Hindu-Gottheiten köpft sie alle ab. Und das war es, was ich wollte. Dann musste ich keine Angst mehr haben. Also habe ich mich an Kali gewandt. Ich konnte mich unsichtbar machen, ich konnte Astralreisen machen. Ich hatte mediale Fähigkeiten, Medium. Ich hörte Stimmen von verstorbenen Gurus, von verstorbenen Menschen, laut hörbar. Also ich hatte ganze diese Mächte. Ich musste keine Angst mehr haben vor Menschen. Nachdem ich dieses gelernt habe, jetzt guckt ihr Gesicht an und guckt mein Gesicht an. Das färbt dann schon ab, nach diesen Jahren, die ich mit ihr war. Und dann kam der Punkt, wo ich merkte, jetzt muss ich keine Angst mehr haben, es gibt nur noch einen Feind, das ist der Tod, und den Tod muss ich jetzt töten. Wie mache ich das? Den Tod kannst du nicht töten, so, das ist ein spiritueller Vorgang. Wenn jemand stirbt, das ist im Sterbehaus von Mutter Teresa in Kalkutta. Und da dachte ich, wenn dort jemand stirbt, dann gehe ich rein und dann ist ja diese Energie des Todes da, die das Herz zum Stillstand bringt. Und dann werde ich diese spirituelle Attacke machen. Als ich dort reinging in dieses Zimmer, das ist genau gegenüber vom Kali-Tempel, das war das gleiche Gebäude, da habe ich mir die Frage gestellt, die Christus eigentlich uns auch stellt. Klaus, habe ich mir gesagt, bist du bereit zu sterben? Falls der Tod stärker ist, dann bin ich tot, physisch tot, weil ich bin bereit zu sterben. Ich habe keine Alternative mehr. Und wisst ihr, was Alternative heißt? Alternatus, von Neuem geboren. Alternative ist ein schönes Wort. Und Christus sagt ja, wenn der alte Mensch nicht stirbt, kann der neue nicht geboren werden. Die Frage war die gleiche, die war da. Ich habe das nur auf meine Art begriffen. Ja, ich muss da rein. Und als ich da reinkam, in das Sterbehaus, kam die große Überraschung. Dort herrschte Friede. Den konntest du mit Händen fassen. Der Friede, der da drin herrschte, hat vergessen den Tod und den Kampf. Und plötzlich dachte ich, vielleicht Mutter Teresa ein Guru. Nach 7 Jahren, ich habe im Hinduismus alle großen Gurus besichtigt, 40.000 Kilometer durch Indien. Und vielleicht ist die noch ein Guru. Ich habe sie dann nicht dort, aber am nächsten Tag getroffen. Und dort ganz in der Nähe, wo ich wohnte. Und ich dachte, weil die ja den das war 1978, die hat ja den Friedensnobelpreis bekommen, vielleicht ist die ja wie so ein Guru, die sitzt auf so einem Podest mit Girlanden und Räucherstäbchen und alle verneigen sich vor ihr, wie man das bei den Gurus machte. Da komme ich da rein und das sah so aus. Ja, wo ist Mutter Teresa? Habe ich ja keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, wie die aussieht. Ihr seht hinten links oben die Tür, da habe ich mich neben die Tür gestellt. Und kam so eine Alte von den Schwestern und gab mir ihr Gebetsbuch. Ich soll mitbeten. Ja, Gott's noch. Ich mitbeten. Aber da war ein Gebet, ich erinnere mich, von Franziskus von Assisi. Wo Hass ist, lass mich Liebe bringen. Wo traurig ist, lass mich Freude bringen. Das hatte Sinn, das Gebet. Irgendwie. Und ich fing an zu heulen. 25 Jahre, als ich Kind habe, habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder heulen, wenn meine Mutter und meine Brüder mich verprügelt haben. Da stand ich mit dem Buch in der Hand und die Tränen liefen und ich war erschüttert. Was ist passiert? Da kam ein Priester rein, ein Katholischer, fing an, eine Messe zu zelebrieren. Das geht eine Dreiviertelstunde. Und eine Dreiviertelstunde habe ich geheult. Ich habe dir schon mal geheult, ne? Da kannst du nicht mehr sprechen. Hals ist zugeschnürt. Ich gab der Alten das Buch zurück und ging nach Hause. Ja, Gottfried Stutz, was passiert mit dir hier? Das kann nicht wahr sein. Irgendwie war es ganz seltsam. Ich bin stärker. Oh, ich bin der stärkste Mann der Welt. Am nächsten Morgen, das war morgens um 5. Dann gehe ich am nächsten Morgen um 4:30 morgens hin. War am nächsten Morgen um 4:30 dort. Gleiches Bild. Ich dachte, ich erwische die, bevor die beten. Um 4:30 komme ich da rein. Ja Mist, schon wieder. Die waren schon wieder am Beten. Heute wird nicht geheult. Die Alte kommt wieder. Gib mir ihr Buch, ich fange wieder an zu heulen. Eine halbe Stunde länger, also eine Viertelstunde habe ich da geheult. Ja, Gottfried Stutz, kann man das sagen, ist das was Christliches oder ist das was Unchristliches, Gottfried Stutz? Nicht so, also gut, also ich meine es gut, ne? Weil ich bin einfach überrascht, was passiert mit mir hier? Okay, also, ich konnte wieder nicht sprechen, zweiter Tag, ich gebe der Alten das Buch, gehe nach Hause. Jetzt zaubert. Am nächsten Morgen war ich um 4 Uhr morgens dort. Ich erwische die, bevor die beten. Ich muss wissen, wer die Mutter Teresa ist. Ich komme rein, gleiches Bild. Hinten an der Tür steht wieder Klaus. Die Alte kommt, gibt mir ihr Buch. Ich heule 2 Stunden. Da muss sie irgendwie Mitleid mit mir gehabt haben. Weißt du, als ich ihr das Buch zurückgeben wollte, ich will ihr das Buch zurückreichen, schnappt sie meine beiden Handgelenke, so, und guckt mir in die Augen. In dem Moment wusste ich, das war Mutter Teresa die letzten 3 Tage. Das war sie auch. Ich hatte sie ja nie gesehen. Und dann fragt sie mich, also erstmal, wie heißt du und so weiter? Klaus, was machst du hier in Kalkutta? Ich sage, ich suche die Wahrheit. Das klingt toll, ne? Ich suche die Wahrheit. Wow, Guru. Da fängt die an zu lachen, als ob sie so ein Seich noch nie gehört hätte. sagt die einfach laut, Klaus, du kannst doch nicht die Wahrheit in Kalkutta suchen. Dann hat sie mich einfach umarmt, geschnappt und mit ihrer Hand aufs Herz geklopft. Sie sagt, Klaus, da drin findest du die Wahrheit. Ich sage, was meinst du, was ist denn da die Wahrheit? Da lacht sie noch mehr und sagt, Klaus, schon wieder die falsche Frage. Was ist die, nein, wer ist die Wahrheit, nicht was. So, was meinst du? Wer? Ja, die hat einen Namen, Jesus Christus, den will ich nicht. Ich bin vergewaltigt worden. Und ich habe versucht, sie am Anfang zum Hinduismus zu bekehren. Wir haben uns, glaube ich, 3 oder 5 Wochen lang, ich weiß nicht mehr so genau, jeden Morgen haben wir uns getroffen. Aber dann wurde sie langsam, die Frau hatte Liebe und ich hatte nie Liebe. Die liebte mich, wie ich war, ohne Diplome und ohne Theologie und alles. Und da ging mir langsam, also sie wurde dann meine Mutter und wir haben uns wirklich befreundet. Aber da ich mit Jesus nichts anfangen konnte, hat sie mir gesagt, dann probier es mit der Mutter Jesu, also Maria, die macht ja Fürbitte. Die soll man nicht anbeten, das hat der Vatikan schon wieder übertrieben wahrscheinlich, deshalb musste Luther wahrscheinlich das abschneiden. Aber ich meine, ohne Maria gäbe es keinen Jesus und die, als Mutter steht sie dem wohl nahe. Die macht Fürbitte, dann probier es mit der Mutter Jesu. Und in jeder Hand ist so ein M drin irgendwie mit Maria, also um zu helfen. Dann versucht man mit ihr, wenn du nicht zu Jesus kommst. Die führt dich ja zu ihm. Letztlich geht es ja um ihn und nicht um sie. Okay, habe ich nicht gemacht. Aber die mochte ich und dann bin ich, habe gesagt, also Hinduismus ist zerbrochen. Dann bin ich nach Tibet weiter aufgegangen. Ja, so guckte sie mich an. 3 Tage stand sie neben mir, die Frau. Dann bin ich nach Tibet raufgegangen. Und traf dann die letzte große Weltreligion, eben den Buddhismus. Und da dachte ich, nein, natürlich, logischerweise muss ja dann Gott im Buddhismus sein, da er überall nicht war. Und dann, aber da oben, 1978, könnt ihr euch denken, da gab es noch keinen Tourismus. Manchmal minus 50 Grad, ich mag Kälte nicht. Und das Essen, wenn es ein bisschen Rösti gewesen wäre, aber das Essen, es gab keinen Tourismus. Es war wirklich schrecklich, dann bekam ich die Adresse von ihm. Er soll der größte asiatische buddhistische Meister gewesen sein, Ajahn Chah, wäre im Nirvana gewesen und er würde uns unterrichten können, wie man ins Nirvana gelingt. Also bin ich zu ihm in den Dschungel, in ein Dschungelkloster, das bin ich als Mönch, wir hatten solche Zellen, jeder Mönch hatte ein kleines Zelle, mitten im Dschungel, mit wirklich, also durch Gottes Gnade, die Giftschlangen, die es dort hat, hochgiftige, da bist du nach 10 Sekunden gelähmt und tot. Also was ich dort alles erlebt habe, es ist wirklich Gottes Gnade, dass ich am Leben bin. Bin ich dort ins Kloster eingetreten, an der Grenze Kambodscha, Laos, Thailand. Und jetzt kommen wir der Sache nämlich langsam mit dem Christentum näher. Denn Buddha hat sich auch die richtige Frage gestellt. Warum sind Menschen böse? Bist du schon mal böse gewesen? Warum? Hast du auch die Verkehrspolizei getroffen in der Schweiz? Nein, du noch nicht. Das sind wirklich nicht meine Freunde, kann ich euch sagen. Okay, nein. Warum ist Mensch böse? Er sagt, das fängt im Kopf an, mit Gedanken. Also wenn du mal richtig gemeint bist, das fängt ja mit dem Gedanken an, hier oben im Kopf. Und Buddha hat gesagt, Böses führt zu Neid, also diese ganzen, die wir Sünde nennen, Egoismus letztlich, bis zur Krankheit und zum Tod. Also, wenn wir eine bessere Welt wollen, müssen wir nicht mehr denken, wir dürfen nicht mehr denken. Und das ist das Geheimnis gewesen. Und wenn ihr es schafft, hat Ajahn Chah gesagt, 6 Minuten nicht zu denken, seid ihr im Nirvana. Nirvana, stellte ich mir vor, ist das große Glück, ist das Paradies irgendwie sowas. Nirvana, das Wort kennt ihr alle, das muss doch irgendwas Fantastisches sein. Also ging es jetzt darum, Nirvana zu erreichen. Ajahn Chah sagte, Klaus ist mehr Buddhist, der hatte 400 Mönche, ist mehr Buddhist wie ihr alle, weil der macht die Dinge aus dem Bauch raus. Der kommt nicht mit Zwischenstationen, mit Gedanken, der macht die Dinge direkt. Ist gefährlich vielleicht, aber der macht das richtig. Und nach 3,5 Jahren habe ich das Nirvana erreicht. Und wisst ihr, das war die Hölle, weil es ist innere Leere. Jetzt probiert doch mal, komm, wir können das nur 5 Sekunden, versuch mal 5 Sekunden nicht zu denken. Wenn du was siehst, denke ich, ja, ich sehe dich. Dann weiß, denke ich ja schon wieder was. Wenn ich die Augen zumache, dann kann ich mir immer noch vorstellen, wie du bist. Also, aber probiert mal 5 Sekunden nicht zu denken. Los. Es geht nicht. Und deshalb hatten wir als Mönche natürlich Techniken. Wir hatten Atmungstechniken, den Luftstrom durch die Nase in die Lunge zu beobachten. Oder wenn man wurde müde, es waren minus 30 Grad nachts noch und 95% Luftfeuchtigkeit. Also schließt euch mal ein Jahr in einer Sauna ein, dann wisst ihr, wie sie sich fühlt. Eine Mahlzeit morgens um 9, die einzige Mahlzeit des Tages. Hat jemand Gewichtsprobleme, gebe ich euch die Adresse. Da kann jeder hinkommen. Also das war wirklich, asketischer geht es nicht mehr. Nicht mehr reden, keine Bücher lesen, nicht denken, einfach sitzen. Und die dritte Form Meditation war Mantra. Mantra ist eine Klangsilbe. Also Buddha, Buddha, Buddha oder Shirin, Shirin, ist egal. Die Klangsilbe, Buddha ist eine. Da sitzt du also 24 Stunden am Tag. Buddha, 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 Coca-Cola, nein. Buddha, 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 Buddha. Also sobald ein Gedanke kommt, seht ihr, Gedanken verwerfen, auch Gedanken an den Heiligen Geist, alles wird verworfen. Und das hat Buddha nicht erkannt. Buddha hat 650 Jahre vor Christus gelebt. Ich glaube, der war gut, das war kein Sektenführer. Der war seriös, aber der hat 650 Jahre vorher gelebt. Zur Zeit war auch Lao Tse, Konfuzius, ich glaube, die kamen der Sache schon sehr nahe irgendwie. Und deshalb, vielleicht war es auch Zeit, dass Christus sich offenbart hat irgendwann. Weil die Leute wollten wissen, wo ist Gott, wer ist Gott. Deshalb war ja Offenbarung und nicht Religion mehr fällig. Und deshalb kann ich ihn nicht verklagen, Buddha. Aber es kam die Lehre, also ich würde nicht sagen, dass Buddhismus Dämonie ist, aber wenn du die Lehre erreichst, kamen die Dämonen. Und ich sah sie mit meinen biologischen Augen, also auch nichts besitzen, nicht, dass Ursula war da auch 2,5 Jahre im Kloster. Heute ist der Buddha in jedem Garten stehen, in jedem Möbelladen. Habt ihr das mal gesehen, wie die sich verbreiten? Was für ein Irrsinn, was da passiert in unserer Gesellschaft. Da stellt sich der Buddha, jetzt werde ich glücklich. Das ist genau das gleiche wie mit Yoga. Das ist eine derart fatale Lüge, sich eine Buddha-Statue reinzustellen. Das ist unglaublich, was in unserer Gesellschaft passiert ist in den letzten 50 Jahren, in den letzten 10 Jahren noch. Guckt euch um, überall findet ihr Buddha statt. Jetzt habe ich im Fernsehen gesehen, sogar auf dem Grab, irgendeine Yoga-Lehrerin hat, ihre Mutter ist gestorben, in der Buddha-Stelle statt Kreuz aufs Grab gestellt und so. Ich glaube, Buddha würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sehen würde, was die mit ihm machen. Denn das ist nicht das, was er wollte. Er wollte den Menschen Freiheit von Leidenschaften, denn die kommen durch die Gedanken geben. Er hat es noch nicht gesehen, dass Nichtdenken nicht die Lösung ist. Im Christentum habe ich, das habe ich hier, meine Rolex ist das, das Herzensgebet, das Jesusgebet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Das kommt aus dem Neuen Testament. Das ist mein Herzensgebet. Dann mache ich mich voll statt leer. Seht ihr, das ist der große Unterschied. Ihr nehmt einen Bibelvers, lest die Bibel, dann habt ihr Christus, ihr macht euch voll mit ihm statt leer. Das ist der riesige Unterschied zwischen Buddhismus. Also ich muss das aufgeben. Ja, das ist so ein, siehst du hier unten das Ehepärchen. Was denkst du, Schatz? Ach, nichts Besonderes. Das sind so unsere Gedanken. So geht es bei uns Tag und Nacht zu. So geht es bei uns jeden Tag zu. Und wir merken nicht, was mit uns passiert. Mit uns allen. Jeder. Und wenn wir nicht lernen, unsere Gedanken auf Jesus Christus auszurichten, dann werden wir immer wieder reinfallen und uns überfressen, Pornofilme angucken, nicht vergeben können. Alle diese Dinge, die Christus, die neue Natur kommt dann nicht. Weil wir unser Christentum zur Religion degradieren, statt zur Offenbarung Christi in unserem Herzen. So, also, da habe ich gelernt, mindestens im Buddhismus, die Zeit ist ein ewiges Jetzt. Immer jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt stehe ich hier. Bumm. Und das ist Ewigkeit gleichzeitig. Das ist Ewigkeit. Und wenn man das begreift, wenn wir diese Ewigkeit in der Gegenwart Christi sind, dann kommt der neue Mensch. Und so verfliegt uns die Zeit. Wir können machen, was Sie wollen. Da hinten habe ich 3 von diesen Lebensbüchern habe ich veröffentlicht. Die gehen um das Herzensgebet. Ganz täglich. Wie gehe ich um mit Fresssucht, mit Lügensucht, mit Übertreibungen, mit Pornosucht, mit all diesen Dingen? Da geht es, diese Lebensbücher. Kann ich euch sehr, sehr warm empfehlen. Das sind echte, fantastische Bücher aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Fantastische Bücher. Die Weisungen ins Herzensgebet. 6 habe ich da. Also bin ich dann aus dem Kloster wieder raus. Das ist in Freiburg, Kanton Freiburg, am Greierzer See. Dort wohnte ich in einem Bauernhaus. Und in diesem Bauernhaus. Und hatte eine Freundin und dachte mir, ich bin ja guten Willens. Ich will ja doch. Ich will ja doch lieben lernen. Aber das ist natürlich alles daneben gegangen. Und dann kam noch Ursula, plötzlich wieder tauchte sie auf und sagte, Klaus, die war Christin geworden. Der hat jemand gesagt, weil da war der Kambodscha-Krieg damals an der Grenze zu Kambodscha und Laos. Bist du denn glücklich mit der Meditation Buddha, Buddha, Buddha? Ich sagte, nein, aber vielleicht in 100 Jahren, oder ich weiß nicht wann, aber noch nicht. Dann hat sie angefangen, haben die Missionare, es waren christliche Missionare, probier doch mal das Herzensgebet, also Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Die hat eine Explosion gehabt und wurde Christin und die sagte mir, Klaus, wir haben es gefunden, wir haben es alle gefunden, du noch nicht. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht, ich kann kein Christ werden, das ist zu schlimm. Bin nach Südamerika gegangen. Sie sagte mir, wenn du nach Südamerika gehst, Klaus, du hast immer den Tod gesucht statt das Leben. Ich bin nicht sicher, ob du nochmal lebendig zurückkommst. Du hast zu oft den Tod schon überlebt. Sie sollte Recht behalten. Jetzt kommt wieder nichts, oder kommt noch was? Eben, als ich nach Kolumbien kam, ihr wisst, was passiert, als die, glaube ich, vor 2 Jahren den Frieden gemacht haben, die Regierung und die Befreiter, nicht? Die haben den Friedensnobelpreis bekommen, jetzt geht es schon wieder auseinander. Die haben, damals kam die Zahl durch, die haben in diesen 40 Jahren dieser Herrschaft von dieser Befreiungsarmee 200.000 Menschen umgebracht. Das war die offizielle Zahl und mich haben sie gefangen genommen und ich wurde zum Tode verurteilt. Und ich wurde entführt in die Berge, ausgezogen. Als ich mich wehren wollte, wurde ich blutig geschlagen, in den Graben geworfen und dann, bevor ich starb, das Letzte, was ich gesehen habe, waren 7 Kalaschnikows, der Finger am Abzug. Und ich wusste, das geht noch eine Sekunde, ich bin einfach wie einer von diesen 200.000, wird er wieder abgeschossen. Und in dem Moment, ganz, ganz tief, schrie es nur noch raus, Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich jetzt. Ich konnte mich immer selber retten, irgendwie hat es immer geklappt, durch Gnade wie immer. Aber jetzt habe ich noch eine Sekunde. Jetzt, wenn es dich gibt, lieber bin ich tot, als dass ich hinterher sage, es war Zufall oder ich habe Glück gehabt. Damit kann ich nicht mehr leben. Dann rette du mich jetzt. Eine Sekunde. Was ist eine Sekunde? Jetzt muss ich euch einen kleinen Witz erzählen. An der Stelle mache ich das sehr gerne immer. Jemand hat mir mal ein Foto geschickt in Juden, im Alten Testament. Ihr kennt die Klagemauer in Jerusalem, wo die Juden mit ihren Käppis da immer so Zettelchen reinschieben und Jahwe, Jahwe, Jahwe und so beten. Und einer von diesen Juden ist ein Foto, also auf dem Internet kann ich euch gerne schicken, hat ein Telefon, also der telefoniert wohl mit Gott, wer da so an der Klagemauer steht. Und drunter hat eben einen Text geschrieben. Übrigens, auch, kennt ihr die Telefonnummer von Gott? Wisst ihr die Telefonnummer? Los, 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 hey. Was macht ihr hier, wenn ihr nicht mal die Telefonnummer von Gott kennt? Aber ihr kennt ihn, das reicht, ne? Der bringt euch dann schon der Frieden. 333, meine ist 666, aber 333, guckt doch mal im Alten Testament, Jeremia, 33. Kapitel, Vers 3. Ruf mich an, wenn du in der Not bist und ich werde dir antworten. Und das habe ich gemacht in dem Moment. Ich wusste zwar nicht, dass das seine Telefonnummer ist, aber ich war in Not und ich rief ihn an, wenn es dich gibt, dann rette mich. Das genau, das könnte das jeder von uns tun. Das ist die 333, die Nummer. Okay, der Jude, der steht da also und drunter hat jemand einen Text geschrieben. Gott, kann ich dich was fragen? Ja, ja, ja. Was ist 1 Million Jahre für dich? Sagt Gott, eine Sekunde. Okay, Gott, kann ich dich doch was fragen? Ja, was ist 1 Million Dollar für dich? Ein Rappen. Gott, noch eine Frage? Ja, ja, ja. Kannst du mir mal einen Rappen geben? sagt Gott, warte mal eine Sekunde. Und die Sekunde ist es genau, in der Gott bei mir geantwortet hat. Denn aus dem Unterholz kam eine andere Gruppe, die haben mir keine Visitenkarten hinterlassen, ich war ins Regierungsrat, die Gewehre, 7 Kalaschnikows. Ich sah Leute kippen, umkippen, ich konnte entkommen, den Rest könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Das ist unglaublich, da wusste ich, ja, ja, es gibt Gott, das war kein Zufall. Aber wer bist du, wo bist du, wo finde ich dich denn nun, wer bist du? Ich bin nochmal ausgeraubt worden in Bolivien später, weil es irgendwann reicht. Irgendwann reicht es nach 12 Jahren, ich konnte nicht mehr. Bin zurückgekommen und das war damals schon die Schweiz, weil ich eben Bekannte in Fribourg hatte. Und da war die Ursula plötzlich wieder da. Die tauchte immer wieder auf, diese Frau. Sagt mir, Jesus hat dich gerettet. Ja, God's no, ich habe den nicht gesehen. Doch, wir haben für dich gebetet. Ja, das kann jeder behaupten. Geht's dir heute gut? Ja, ich habe gestern für dich gebetet. Das ist ein bisschen billig. Nein, Klaus, das sind meine Inspirationen vom Heiligen Geist. Wir wussten, dass du in Gefahr bist. Woher wusstest du das denn? Inspiration. Ja, wann war das? Die sagte mir das Datum. Um wie viel Uhr war das? Die sagte mir mit Zeitverschiebung. Klaus, das kannst du nicht erklären. Das ist hier im Herzen. Das geht über den Heiligen Geist. Versuch das nicht zu verstehen, aber es war Jesus. Ja, wie, okay, also da kriegte mein, das war, also ich muss eigentlich sagen, ja, das Kreuz habe ich durchs Blut kennengelernt, in dem ich zusammengeschlagen bin, ich hatte wirklich geblutet. Und dann traf ich diese Frau, also Ursula hat mir diese Frau vorgestellt, Edmé Cottier, die war in der ganzen französischen Schweiz sehr bekannt, weil die war damals auch entführt worden, Geisel in Angola, von der UNITA, von diesen Soldaten. Und die hat auch ein großes Zeugnis gehabt, wie sie da 1600 Kilometer von den Soldaten verschleppt wurde und durch Jesus die Kraft gehabt hat, das alles zu durchstehen. Und wie sie mir das erzählt hat, das sagt die alte Frau, also links, die dachte ich, Mensch, das ist die Pastoren, die jungen Pastoren, die ich gesehen habe. Ich bin ein bisschen rumgereist in der französischen Schweiz. Die nannte ich immer Babyfaces, weil die waren mir so nett, weißt du, freundlich. Hallo Klaus, wie geht's dir? Möchtest du eine Tasse Tee haben? Komm doch rein. Weißt du, ich dachte, wann kommen die Vampirzähne bei denen raus? Ne? Nicht mit mir. Aber das war kein Babyface. Die sah aus wie eine alte Indianerin. Und wenn so eine alte Frau mir sagt, Jesus, da kriegt die so einen Riss langsam rein. Und dann sagten sie mir, von diesem Pastor Maurice Reh von der Kathedrale in Lausanne. Der Kerl sagt mir ganz einfach, Klaus, sprich doch mal das Wort Jesus aus. Kannst du Jesus sagen? Jesus. Du? Jesus. Kein Problem, ne? Kannst du das auch sagen? Ihr habt's gut, ne? Es gibt Leute, ich konnte das nicht sagen. Ich wollte das sagen. Aber weil ich natürlich diese Hindu-Dämonen und alles in mir hatte, wie gesagt, die Einweihung, vergesst das nicht, ne? Dann ging das nicht mehr. Und der sagte mir, Klaus, du bist besessen von Dämonen. Du kannst gar nicht Christ werden, selbst wenn du möchtest. Aber was muss ich denn dann tun? Du musst einen Exorzismus machen. Ich sage, oh, Exorzismus? Jetzt habe ich so viel spirituelle Erfahrung, das fehlt mir noch in meiner Liste, kann ich abhaken, wird wieder nichts sein. Mach mal, verlieren kann ich ja sowieso nichts mehr. Ich wusste nicht, dass das dann 3 Tage dauert und ich fast dabei draufgehe. Das war so der vorletzte Tod dann. Das war dann wirklich nicht mehr so ganz einfach. Und danach konnte ich das Wort Jesus aussprechen. Also die Zentrale im Exorzismus war einfach, der Pastor betet dann im Namen Jesu, also nicht er macht das, natürlich im Namen Jesu binde ich diese Kräfte, die Klaus gefangen halten, damit er den Plan Gottes für sein Leben entdecken kann. Das fand ich schon sehr respektvoll. Ich wurde nicht wieder hier Gehirnwäsche, muss. Nee, muss ich selber entdecken. Wunderbar, hat er das gesagt, dass ich den Plan Gottes entdecken kann. Respekt. Also, dann konnte ich das Wort Jesus aussprechen. Sage ich zu ihm, ja, was muss ich jetzt tun? Er sagte, ja, was willst du denn jetzt? Ja, wie kann ich dann Gott finden? Ja, musst du zu Jesus beten. Sage ich, wie geht beten? Ich habe noch nie gebetet. Beten ist ganz einfach, sagte Klaus. Sag einfach, was aus dem Herzen kommt. Sag die Wahrheit, das ist Beten. Also habe ich Augen zugemacht. Jesus, wenn das alles stimmt, was die Pastoren und Babyfaces mir alle von dir erzählt haben, dass du jeden Menschen kennst, sogar unsere Gedanken kennst. Wenn das alles stimmt, dann kennst du mich auch. Und wenn du mich kennst, dann weißt du auch, musst du wissen, dass ich nicht an dich glaube. Aber jetzt mache ich einen Vorschlag. Wenn du zu mir sprichst, dann will ich an dich glauben, aber ich warne dich. Ich möchte sicher sein, dass du das bist. Das war mein erstes Gebet und das war die Wahrheit. Der Pastor Moritz sagt, Jesus wird zu mir sprechen, der wird zu dir sprechen. Ich sagte, er ist nicht ganz sauber, der Mann. Der wird zu dir sprechen, hat er gesagt. Okay. Am nächsten Morgen um 10 Uhr war der eidgenössische Buß- und Bettag, wenn euch das was bekannt vorkommt, in der reformierten Landeskirche. Eidgenössischer Buß- und Bettag in der Kathedrale in Lausanne. Also das war so meine Freiheit. Ich dachte, das war meine Freiheit. Ich dachte, ich werde Dompteur, da war ich längst verschlungen von den Dämonen. Also ich, die Stalin, ich glaube, die ganzen schwachen Leute, die sind nicht immer so stark, in Wirklichkeit sind das arme Menschen. Kathedrale in Lausanne. Und da war dieser eidgenössische Buß- und Bettag ökumenisch. Was sind da, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Leute waren an der Kirche. Das war rammelvoll. Die Edmé Cottier und der ganze Gebets, also inzwischen gab es einen Gebetsclub, Klaus Kennet, komm mit rein. Und dann am Moment des Abendmahls, Maurice Reh kommt mit dem Kelch, es waren 5 Pastoren, 2 katholische Priester, heureux, jetzt kommt Französisch wieder, heureux les invités au repas du Seigneur, also glücklich, die zum Mahl des Herrn geladenen, heureux les invités. Edmé, die alte Frau, sitzt neben mir. Klaus, am Morgen nochmal einen Exorzismus gemacht. Nimm die Kommunion. Ich sage, nein, ich bin kein Christ, geh du allein. Klaus, halt deinen Maul. Ich habe geschrien, das halte ich durch die ganze Kirche. Scheißegal. Ich mag nicht fremdbestimmt werden. Und dann muss ich uns selber entscheiden, nehme ich jetzt die Kommunion oder nicht. Aber natürlich kam keine Antwort. Und dann fiel mir ein, was die mir gesagt haben. Der Blut Christi, das Leib Christi, der Leib Christi, das Blut Christi verteilen die da. Ja, erstmal gedacht, das sind Kannibalen, die essen ihre Götter. Was ist das denn schon wieder? Aber es gibt ja Magie irgendwie. Okay, aber wenn, dann muss der das entscheiden. Die oder ich kann es nicht entscheiden. Frage, ganz einfach. Jesus, soll ich kommen oder nicht? Und er sprach zu mir. So laut, wie ihr meine Stimme jetzt hört, also es war nicht in Gedanken, ganz klar im Ohr. Ja, komme, ich habe dir alles verziehen. Das war der Big Bang of Love. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das kann man auch nicht beschreiben. Diese unglaubliche Liebe, die mit einem Schlag in mir kam. Im selben Moment, ich glaube, das war der Bruchteil einer Sekunde, ein Zischen von der Kathedralendecke runter. Ich saß vorne, so in der dritten, vierten Reihe irgendwo. Also wie ein großes zweihändiges Schwert. Schlägt mich in zwei der Länge nach. Ich kriege keine Luft mehr. Raus, alles Lüge, stimmt schon wieder alles gar nicht. Ich war mit einem voll Hass. Ich hätte die Leute mit einer Hand gegen die Wand schmettern können, zerbluten, zertreten. Das ist alles wieder Lüge gewesen. Raste raus aus der Kirche, das Hauptportal, und dann sieht man diese, das sind, glaube ich, 30 vierte Schritte vom Turm bis an diese Mauer. Dann geht es runter in die Altstadt und da wollte ich runterspringen, mich töten. Das war zu viel. Diese Enttäuschung, es war so schwierig für mich, Christ zu werden, und schon wieder hat es nicht gestimmt. Wollte ich runterspringen. Auf dem Weg zu dieser Mauer, wieder eine Stimme. Geht's dir schlecht? Geht's dir elend? Richtig fiese Stimme. Ich höre die, laut hörbar. Mach doch, was du immer gemacht hast, wenn es dir schlecht geht. Mach doch, was du immer gemacht hast. Schau hinter dich, dreh dich um. 3 junge Frauen spazierten da vorbei, Spaziergängerinnen. In dem Moment wusste ich, entweder ich springe und bin tot oder ich töte ihre Seele, was ich immer gemacht hatte, Macht über Menschen haben, aus Angst. Natürlich, ich schneide denen den Weg ab, ich schaue der Ersten in die Augen, die konnten nicht weitergehen. Und dann kam die ganz große Überraschung, weil tatsächlich Christus in mir war, aber ich habe eine lange Leitung, bis ich das gemerkt habe, gucke ich der in die Augen und sah, dass dieses Mädchen, die sah hübsch aus, aber die war innerlich, vielleicht das ist die Gnade Gottes bereits gewesen. Ich sah, dass die unglücklich war in ihrer Seele. Ich sah das plötzlich. Und dann mein Kopf, mein ganz normaler Verstand: Klaus, wie kannst du Glück bei Unglücklichen finden? Wie kannst du Zufriedenheit bei Unzufriedenen finden? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und als ich das gemerkt habe, bumm, bin ich ohnmächtig geworden. Ich nenne das den Gnadenstoß. War wahrscheinlich die Gnade Gottes von Satan, ich weiß nicht, von ihm. Ich war am Boden weg. Als ich wieder zu mir kam, Pastor Maurice Reh, Ursula, Edmé Cottier, also der ganze Gebetsclub, Klaus Gönne, 7, 8 Leute, waren um mich rum. Die holten mich wieder hoch. Das war wahrscheinlich der schwerste Moment in meinem ganzen Leben, würde ich sagen. Und der Maurice Reh, der Pastor, sagt mir: Klaus, weißt du, was passiert ist? Das war eine Gegenattacke Satans. Der hat es nicht gern, dass einer die Seiten wechselt. Du hast ihm gedient. 36 Jahre lang warst du sein treuer Diener von Satan. Meinst du, der lässt sich so gehen? Und da möchte ich euch heute richtig warnen jetzt. Ich kenne euch ja nicht. Wenn ihr mit Jesus vom lauwarm zum kalt kommen wollt, das ist einfach, aber zum heiß für Christus, das, was in der Bibel steht. Wenn ihr es ernst meint, dann werden auch bei euch die Kämpfe anfangen. Kämpfe gegen Süchte. Dann geht es richtig los. Solange wir alle schlafen und lauwarm sind, gehören wir eh zur falschen Seite. Die neue Geburt, da müssen wir sterben. Und das Sterben ist nicht einfach, weil unser Ego einfach da ist. Luther hat mal gesagt, mein Ego hat mich sowas von genervt. Ich habe es auf den Ozean rausgerufen, habe es ins Wasser geworfen und wollte einfach allen mein Ego loswerden auf dem Ozean. Klack, rudert zurück an Land, läuft am Strand entlang, steht das Ego wieder hinter ihm, kann schwimmen. Es ist mit unserem Ego so, das kommt immer wieder, das ist ein lebenslanger Kampf, schätze ich mal, so ich sehe bei mir sehr, Verkehrspolizei, habt ihr schon ein Beispiel, ich müsste denen freigeben und es ist langsam, es geht lang, aber ich habe auch denen viel gelitten, von Ungerechtigkeit, nicht von Gerechtigkeit, was gerecht ist, akzeptiere ich immer, wenn es ungerecht wird, dann mag ich es nicht. Okay, also es war eine Gebetserhörung, du hast gesagt, du wolltest sicher sein, dass Jesus zu dir spricht, also hat Gott erlaubt, dass Satan zu dir sprechen konnte, damit du sicher bist, welcher der Falsche ist. Und da wusste ich, den will ich nicht mehr, diesen Satan will ich nicht mehr. Was machen denn die Drogensüchtigen in ihrem Blattspitz in Zürich, wo sie immer sitzen, Bern? Mach doch, was du immer gemacht hast, mach doch, was du immer, spritz dir doch mal eine Droge rein. Guck dir doch mal wieder ein Porno an, welche Männer schafft das, ohne das zu leben. Mach doch, was du immer gemacht hast, seht ihr? Das nennt man Leidenschaften. Christus sagt, wir sind Sklaven. Ich bin gekommen, euch aus der Sklaverei zu befreien. Mach doch, was du immer gemacht hast. Wie das in uns drin ist, so tief. Das geht nicht ohne Christus. Versucht eine einzige Gewohnheit zu ändern, eine schlechte. Ihr werdet sehen, das geht nicht. Man sagt wirklich, Ehen werden nicht geschieden, weil der eine Katholik und der andere Kommunist ist. Ehen werden geschieden durch falsch ausgedrückte Zahnpastatuben. Das sind die Gründe, die zermürben. Und die Leute sind nicht dumm. Das kannst du 30.000 Mal sagen, das ändert sich immer noch nicht. Da seht ihr, ohne Christus könnt ihr nichts tun, heißt er. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Da wird unser Leben echt. Und wenn wir das leben, Leute, dann wird Altdorf, Flüelen, alles hier wird lebendig. Der ICF, Christian Fellowship, dann sind wir Fellows hier mit Christ. Verstehst du, das hat alles Hand und Fuß. Wir müssen nicht hier bla 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 reden oder sowas. Darum kommt es doch an. Okay, also, jetzt kommen wir zum Ende. Am nächsten Tag war ja die Angst noch da, dass dieser Blitz einschlägt. Denn es war nochmal in der Kathedrale, nochmal das war ein Montag dann, das war der haupteidgenössische Buß- und Bettag. Am Montag, da waren weniger Leute, weil viele, aber 1000 Leute waren noch da. Der Pastor Maurice Reh mit dem Kelch, heureux les invités, und ich wusste, komme, ich habe dir alles vergeben, ich wollte gehen, aber dann kommt der Blitz wieder runter. Ich bekam Panik. In diese Angst kam Christus zum zweiten Mal. Laut hörbar spricht er zu mir: Hab keine Angst, in meinem Namen wirst du immer stärker sein. Und das ist bis heute da. Das war 1981. Das ist bis heute da. Das ist eine Wucht. In meinem Namen, nicht in meinem Namen, nicht im Namen Buddha, nicht im Namen Allah, was immer. Nicht im Namen von Psychologie, von Sozialen, was alles. Hab keine Angst. So, wer von euch, jetzt darf ich mal fragen, hebt mal es ehrlich, wer von euch kennt Angst? Ich sage jetzt euch, natürlich jeder außer mir. ich hatte Angst mein ganzes Leben, aber nicht mehr seit Christus zu mir sprach. Warum? Weil ich vertraue, was er mir gesagt hat. Dabei steht es auch in der Bibel. Fürchtet euch nicht. Wie oft steht es in der Bibel? Hab keine Angst. In meinem Namen wirst du stärker sein. Jetzt sage ich euch, wie ihr angstfrei leben könnt. Liebe Leute, ich möchte, das hat Mutter Teresa mir auch gesagt. Als ich zu ihr kam, hat sie gesagt, Klaus, ich möchte, dass jeder, der zu mir kommt, reicher wieder weggeht von mir. Und das möchte ich heute Morgen bei euch auch, dass jeder von euch reicher nach Hause geht. Und jetzt sprechen wir von Angst. Angst, bitte, jetzt schreibt euch das hinter die Ohren, ganz fest oder ins Gehirn, egal wo. Angst ist immer von den Dämonen oder Satan. Gott macht nie Angst. Hey, Gott ist Liebe. Gott macht nie Angst. Wenn eine Mutter Angst hat, dass ein Kind ins Baby, ins Swimmingpool fällt, das ist Sorge, das ist nicht Angst. Aber diese Ängste, die wir oft haben, diese faulen Ängste, die kommen immer, immer von Satan, von den Dämonen. Das sind diese Gedanken. Jo, das könnte passieren. Alles Fantasien. Also, Angst ist nie von Gott. Nächstes Mal, wenn ihr Angst habt, denkt daran bitte. Angst ist immer in der Zukunft, ist nie im Jetzt. Die Uhr habt ihr gesehen. Jetzt, now, 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 nun, 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 nun. Kommt in die Gegenwart Christi. Und deshalb habe ich ja, das ist so einfach, dieses Herzensgebet. Und nehmt euch die Bücher mit. Aber ihr könnt es euch merken. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes. Also ich erwähne mich an meinen Herrn. Wie oft sage ich Herr, Herr, Herr und meine es gar nicht. Vater unser, das ist ein Gedanke ganz woanders. Nein, Herr, Jesus Christus, der hat einen Namen. Er ist der Sohn Gottes, er ist kein Religionsbegründer. Hab Erbarmen mit mir, ist die Umgekehrte. Erst vergrößere ich ihn und dann verkleinere ich mich. Das ist Demut. Demut zieht den Heiligen Geist an, nicht Stolz. Stolz vertreibt ihn. Der Fall, Stolz, Fall, wisst ihr. Also Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Ich schaffe es nicht, mit Porno umzugehen. Ich schaffe es nicht mit Lüge, mit Fressen, mit Geldsucht, mit all diesen Dingen, ich schaffe es nicht. Herr Jesus Christus, habe Erbarmen mit mir. Und wenn du das ernst meinst, dann geschehen die Wunder, dann kommt der neue Mensch. Und das hat er mir gesagt. So, jetzt guckt mich an, ich gebe es wirklich nicht an, aber ich muss es jetzt mal höher stellen. Klaus Kennet hat seit 37 Jahre keine Angst mehr. Keine Angst mehr, weil ich den Namen Jesu habe. Ich brauche dazu das nicht, aber das ist hilfreich, weil die Gedanken wandern so schnell ab. Das ist es. Ihr könnt angstfrei leben, ihr müsst es nur ernst nehmen. Christus hat es hier ernst gemeint. Wir machen eine Religion draus. Nein, Offenbarung, der große Unterschied. So, also, ich nahm die Kommunion. Ich konnte danach zu diesem Priester gehen. Das war in der Gegend von Ulm in Deutschland. Habe ihm die Hand gegeben, habe ihm vergeben. Nicht gleich am nächsten Tag, aber so einfach war es dann nicht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin in die Sakristei gegangen nach einer katholischen Messe, dem Mann die Hand gegeben, der guckte mich an, als ob ich mit der Polizei komme oder sonst was. Nichts. Ich habe ihm vergeben. Ich vergebe ihn und bin wieder gegangen. Der Rest ist seine Geschichte mit Gott. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich konnte meiner Mutter vergeben. Ich habe meinen Vater in Stuttgart gefunden, habe ihm vergeben. Und heute bin ich Christ und heute bin ich bei euch. Und wer hätte gedacht, dass das Buch, jetzt ist die Buchmesse in Moskau, auf die ganze Welt plötzlich kommt, wer hätte mit sowas gerechnet? Und das ist mir so wichtig, dass wir das ernst nehmen. Leute, ich danke euch, dass ihr hier seid. I love you. Und das kann ich im Namen Jesu wirklich sagen und nicht nur mit bla bla bla. Denn diese Liebe, das erfordert Opfer auch manchmal. Okay. Fertig. Jetzt bist du dran. Ich kann 5 Stunden reden. Das sagt. Nee, warte mal. Ich habe noch ein paar Fotos oder ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe irgendwie. Geht schon wieder aber nicht weiter.